PPR, Superflex, Tight End Premium, Mike Evans oder Nuke Hopkins?
Dann sage ich Mike Evans.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, wie geht's dir? Alles gut?
Moin, ja, auf jeden Fall. Alles entspannt soweit. Mitte der Woche ist erreicht, Aufnahmezeit, alles gut.
Ja, es geht in die richtige Richtung, Richtung Wochenende.
Ja, genau. Die Schmerzen vom letzten Wochenende beziehungsweise von Montagnacht sind verdaut. Gott. Also, ja, das war ja wirklich mal wieder eine Zumutung, sich das Spiel angucken zu müssen. Und also ich rede von Seahawks gegen Saints, falls man sich das noch nicht denken könnte. Und ja, also das war nicht schön.
Mann, Kamara hat mich in meinem an sich wichtigsten Matchup der letzten Woche nochmal hinschnuppern lassen mit dieser Performance. Ich bin ohne Erwartungen in der Früh an die 40-Zusammenfassung gegangen und irgendwie hatte ich zur Halbzeit so dann das Gefühl, wow, der hat über 100 Receiving Yards, der hat irgendwie schon 8 Catches und einen Touchdown gemacht. Ich glaube, jetzt braucht er nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit, dann packe ich das noch. Aber ich habe dann schon gesehen, wie die Seahawks ihn wirklich in Bracket-Coverage genommen haben. Und ja, er hat es dann um, ich glaube, 1,5 Punkte am Ende nicht geschafft, leider. Das war ein bisschen bitter.
Ja, also nach einer Halbzeit haben sie es dann auch endlich mal begriffen, dass eigentlich nur Kamara eine Waffe ist, nachdem er schon irgendwie, keine Ahnung, 150 Purpose Yards hatte. Und also, ja. Naja, du hast mit Bobby Wagner halt einen Linebacker, der zumindest nicht eine Vollkatastrophe in Coverage ist. Und ja, ich verstehe es nicht, aber gut.
Es war wild auf jeden Fall. Und ja, die Seahawks haben ihr gutes altes Laufspiel aufgezogen, wirklich. Das war auch eine Pracht, das zu sehen mit Alex Collins. Dreimal in die Mauer und dann Punt. Heieiei. Rough. Wobei es gut losging mit diesem Mega-Touchdown auf Metcalf, das muss man schon sagen. Das war spektakulär.
Ja, das war dann, und ich habe aber nicht verstanden. Ich sag mal, das hat einmal geklappt. Gut, ich sag mal, mit ein bisschen Hilfe von Lattimore, der sich da auf die Backen gelegt hat. Aber ich verstehe halt nicht, wie du deinen besten Offensivspieler in dem Spiel nicht ins Spiel bringst. Also, ich weiß gar nicht, also wie viele Targets er letztlich hatte, 4 oder 5. Und ja. Warum keine Screens, keine Slants auf ihn? Und ich sag mal, er ist ja schon ein Spieler, der auch nach dem Catch was machen kann gegen einen Corner. Oh, ja. Also dementsprechend, ja, ist mir völliges Rätsel.
Das Vertrauen in Gino war nicht so hoch, hatte ich den Eindruck. Aber gut, es ist, wie es ist. Die wichtigen Themen, du bist am Samstag wieder im Stadion.
Ja, genau, ich bin bei Werder gegen St. Pauli. Und
gegen Tabellenführer.
Ja, ich mir schwan schon wieder Böses. Ja, und zu einem Überfluss fahre ich auch noch. Also es gibt noch nicht mal mehr als ein Bier.
Das ist hart.
Wird traurig. Das könnte
anstrengend werden.
Ja. Naja, und du warst gestern im Stadion das erste Mal wieder, ne? Seit Corona auch.
Oh ja. Das erste Mal tatsächlich wieder. Ich es wäre Mannheim gewesen am Samstag. Das wäre schon ganz cool gewesen. Das wurde dann verschoben, weil Mannheim zu viele Corona-Fälle hatte. Also war jetzt nicht am vergangenen Wochenende, sondern das davor nochmal. Das war das erste, wo im 60er-Stadion wieder volle Hütte gegangen wäre. Mit 15.000 Mann. Und das war jetzt aber eben gestern der Fall gegen Schalke. Natürlich, das ist Flutlichtspiel gegen Schalke 04. Da muss man schon sagen, das war sowieso schon spektakulär von der Ansetzung her. Und dann haben wir die Jungs auch noch geputzt mit 1-0. Das 60er Stadion war, ich glaube, spätestens ab Minute 70 wirklich ein Hexenkessel. Das hat schon richtig Spaß gemacht, wenn du dann da die Sensation hinschmeckst. Da ist auch wirklich jeder nochmal aus dem Sattel gegangen. Und man hat es auch gesehen, die Jungs unten am Platz haben sich in alles reingeschmissen, was irgendwie ging. Und ja, alles mit Klauen und Zähnen verteidigt und auch gut gespielt, wirklich. Ich war überrascht, dass wir sind ja gerade, ich glaube, auf Platz 16
Krass.
in der Liga unterwegs. Fünf der letzten sechs Spiele haben wir glorreich mit 1:1 bestritten.
Okay.
Und verlierst du irgendwie kaum was, aber verlierst die Punkte. Das
Ja.
ist blöd, ne? Und dementsprechend gut hat es dann getan, so ein Spiel hinzulegen. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt doch gut.
Ja, definitiv. Da werde ich am Samstag wahrscheinlich auch schon wieder sein, gegen Freiburg 2, wenn es die Zeit erlaubt, aber es schaut im Moment ganz gut aus. Dann freue ich mich da auch wieder drauf und werde wieder häufiger Gast sein. Aber so viel zum Fußball. Wir machen ja keinen Fußball-Podcast, das übernehmen andere. Und wir kümmern uns um American Football. Und heute schauen wir mal wieder oder machen eine kleine Zwischenreview zu unserer JIT-Liga, unseren Dynasty Diaries. Wir haben das vor der Saison gemacht. Wir sind jetzt gerade perfekt an der Halbzeit der Regular Season angekommen, nach Woche 7. Haben noch 7 Spiele in der Regular Season vor uns, bevor es dann Richtung Playoffs geht. Und mal sehen, ob wir es beide überhaupt reinschaffen. Sind gerade so an der Grenze dran und im Kampf um die Playoffs. Ich glaube, du bist jetzt auf Platz 5 und ich auf Platz 6, oder?
Ja, genau.
Wenn ich es jetzt nicht ganz genau verdödelt habe. Das ist spannend. Und ja, bevor wir da einsteigen, aber voll, haben wir noch einen Hörer-Trade dabei. Den wollen wir einmal schnell analysieren. Und zwar wurden hier, also ich bin selbst in der Dynasty dabei. Der gute Sizzle 21 hat mir den geschickt. Ich soll den Deal bitte mal, oder wir sollten noch den Deal mal bewerten. Sie sind sich beide unsicher, irgendwie, ob sie da was Gutes gemacht haben oder nicht. Und da sei als ja so ein bisschen Background dazugefügt, Sizzle ist an sich eher im Rebuild und Stiff Arm Saints, der Trade-Partner, der greift nach den Sternen dieses Jahr. Ist ganz gut unterwegs, auch wenn er sich jetzt gegen mich als 0 und 6 Team gerade am Wochenende eine Klatsche abgeholt hat. Da würde ich mal sagen, selbst schuld, nicht für diese Topstars getradet zu haben, die ich davor angeboten habe. Dann verliert man halt gegen Darrell Williams und Devontae Booker und solche Konsorten, wenn man da nichts abgeben will. Und ja, er hat sich aber verstärkt, das hat diese Woche noch nicht geholfen, wird sich ja vielleicht on the long run dann lohnen. In dem Deal gibt Stiff Arm Saints an Sizzle, Kareem Hunt, Laviska Shenault, sein 22er First Round Pick und sein 22er Fünftrunden Pick und bekommen tut er dafür Mike Davis, Dalvin Cook und Dalton Schultz. Dalton Schultz, dein Mann, ist natürlich der wichtigste Spieler in dem Trade, oder?
Auf jeden Fall. Ja, also ich habe es gerade mal überlegt, das war, ich nehme mal an, irgendwie in der letzten Woche oder sowas, in den letzten 2 Wochen.
Genau.
Ja, es ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt, um Dalvin Cook wegzutraden, zumal er jetzt aus der Verletzung kam, Bye Week hatte, eigentlich der Zeitpunkt, wo der Wert eigentlich am geringsten war. Ich hätte da vielleicht lieber noch mal bis kurz vor diesen Spieltag gewartet, beziehungsweise vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, auch noch den Spieltag abgewartet, weil ich einfach glaube, für Dalvin Cook könnte man an und für sich etwas mehr bekommen als das, was er hier bekommen hat. Also wenn der 22er First-Round-Pick dann auch eher später ist, Kareem Hunt aktuell verletzt und ja auch nicht mehr der Jüngste, dann Laviska Shenault auch, ich sag mal, ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben dieses Jahr bisher. Also ich glaube schon, dass da für Dalvin Cook noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. An sich aber natürlich, ich sag mal, ist der Move, Dalvin Cook abzugeben und auch Dalton Schultz abzugeben und auch Mike Davis, das also ich sag mal, der ja praktisch als zweiter Running Back in Atlanta keinen Wert mehr hat, ist schon der richtige. Wie gesagt, ich glaube, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen.
Ja, ich sag, kann man, glaube ich, auf jeden Fall so bewerten. Die Frage ist da wirklich, oder spannend ist, wie bewertet man den Kareem Hunt aktuell? Also was schreibt man da für einen Pick-Value dran? So, ich glaube, Visca, da wären alle so mit einem Second aktuell, glaube ich, also so ein relativ früher Second, mit Second vielleicht sogar mittlerweile. Man ist ja wirklich schon enttäuscht dieses Jahr, so, dass da der Leap oder der Sprung nicht kam. Aber dürfte bei ihm dabei sein. Und Kareem Hunt, da tue ich mir total schwer, denn da gehen die Bewertungen auch einfach auseinander. Ist der sogar ein First-Rounder wert in Superflex, oder ist es auch eigentlich mehr eben, ja, wie du sagst, ist ein alternder Running Back, der ist auch 26 und hat gerade jetzt halt so seine Rolle in Cleveland zwar gefunden, aber Nick Chubb geht ja nicht weg. Und wie sustainable ist die Effizienz von Kareem Hunt langfristig? Und von dem her finde ich, da variiert eben der Wert, den man ihm irgendwo beimisst, schon massiv. Und Sizzle sieht ihn hoffentlich relativ hoch, aber es ergibt halt nicht so viel Sinn, ihn als Rebuilder zu kaufen. Das heißt, man muss ihn ja auch wieder irgendwo als Trade Asset verstehen und dann selber wieder den Wert erzielen. Und da ist halt das Problem, dass er jetzt aktuell ausfällt. Und ich glaube auch, dass der, ich könnte mir vorstellen, dass der bis zur Bye Week der Browns in diesen Woche 13 tatsächlich gar nicht mehr spielt und dann erst ab Woche 14 wieder auf dem Spielfeld steht. Und dann mal sehen, was du für Kareem Hunt so in der Offseason bekommst. Und da könnte der Wert dann doch schon relativ stark sinken. Das heißt, im Prinzip kommt jetzt darauf an, was machst du aus Kareem Hunt noch als Rebuilder?
Ich weiß nicht, ob ihr eine Trade-Deadline habt. Wenn nicht, dann kann das natürlich spannend sein. Dann kriegst du sicherlich, also ich würde Hunt aktuell auch aufgrund der Verletzung, natürlich, weil das auch den Wert für einen Contender etwas mildert, würde ich ihn schon bei einem Second-Round-Pick sehen in Superflex in der 12er-Liga. Ich denke schon, dass wenn er dann wieder fit ist und vielleicht auch jemanden Need hat und es keine Trade-Deadline gibt, du ihn zumindest für zwei Second-Round-Picks wegtraden kannst. Also das sehe ich schon. Und oder für den Wert von zwei. Also ich glaube, der Move, Hunt zu kaufen im Moment, ist gar nicht so dumm, wenn man keine Trade-Deadline hat. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem glaube ich schon, dass man für Delvin Cook und plus das, was da jetzt noch mit bei ist, schon irgendwo zwei First-Round-Picks den Gegenwert schon nehmen muss. Also das denke ich schon. Und da sind wir hier meiner Meinung nach etwas von weg.
Ja, zwei Firsts sind es halt nicht. Es wirkt so ein bisschen First und ein First und drei Seconds oder so. Ist so ein bisschen die, weil Visca ist schon ein bisschen mehr wert als einer, Hunt ist ein bisschen mehr wert als einer. So, es passt, aber ja, im Prinzip ist es vielleicht auch einfach für beide relativ fair. Kommt dann auch drauf an, natürlich, wie sieht er das Team von Stiffarm Saints jetzt in Rest of Season.
Ja, klar.
Wenn er glaubt, dass der vielleicht die Playoffs verpassen könnte mit dem Team, dann wird es natürlich schon wieder sehr interessant.
Gut, das ist natürlich immer eine Sache, wenn das Team jetzt, ich weiß nicht, wie es da steht, aber wenn das natürlich dann irgendwo an der Borderline-Playoff-Grenze ist und vielleicht gerade top-heavy ist und wenn dann ein Running Back ausfällt, das Team vielleicht auseinanderbricht, dann ist es natürlich immer nochmal der Wert des First-Round-Picks ein bisschen anderer. Aber gut.
Genau. Ja. Wollen wir jetzt mal nicht alles zu kompliziert machen? Ich glaube, es ist auf jeden Fall rübergekommen, so was wir darüber so process-wise denken. Im Zweifel glaube ich, aber kann ich dir nur völlig zustimmen, Delvin Cook hat gerade kein besonders gutes Standing so in der Community. Ist für mich auch eher jemanden, den man als Rebuilder sogar jetzt mal noch ein, zwei Wochen hält. Wenn jetzt nicht direkt irgendwie Trade-Deadline schon ansteht. Ich weiß gar nicht, wann die frühesten da sind. Woche 10 in manchen Ligen dürfte es auf jeden Fall geben. Und ja, solange die nicht ansteht, gibt es auch keine Not, jetzt so schnell wie möglich zu verkaufen, denke ich.
Nee, gut, wie gesagt, man muss die Punkte natürlich beachten, die er macht, ne? Je nachdem.
Ja, ja. Klar, sicher. Absolut. Okay, gut. So viel zum Hörertrade und dann können wir mal rübergehen zu unserem heutigen Hauptthema. Wir schauen uns eben unsere Teams in der JIT 3 an und wollen auch mal ein bisschen noch mehr auf die anderen Teams in der Liga eingehen. Wir haben ja eben die, die Introduction-Folge schon gemacht. Das war ein, zwei Wochen, bevor die Saison angefangen hat. Weiß ich nicht mehr genau, was es für eine Folge war, aber könnt ihr natürlich in der Historie mal nachschauen und das nachhören, wenn ihr hören wollt, was hat sich eigentlich geändert innerhalb von 8 Wochen quasi bei uns in der Team-Evaluation und auch wie sich unsere Teams geändert haben. Da gehen wir natürlich jetzt halt sowieso schon dann drauf ein und schauen mal auf unsere Moves in den letzten Wochen. Genau, erstmal eine Frage an dich. Ja, ich habe es ja schon mal ein bisschen angeteasert. Wir stehen so an der Grenze zu den Playoffs auf 5 und 6. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison bisher?
Ja, es geht. Also kann, wenn du, also ich stehe 4-3, den drittmeisten Points vor auf Platz 5, wie du schon gesagt hast. Und ich denke, dann hört man raus, dass ich lieber etwas höher stehen würde. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden. Also, wie gesagt, 3 Teams davor mit 5-2. Und ich sag mal, da kann sich schnell das Blatt wenden, gerade wenn da die Partien untereinander stattfinden. Und dementsprechend bin ich da schon optimistisch, was auch die Playoffs angeht. Verletzungspech hatte ich bislang eher im kleineren Rahmen, muss man schon sagen. Also dementsprechend wird es da auch für die nähere Zukunft erstmal, ist der Ausblick zumindest auch eher positiv. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, erstmal, also für alle, die Dynasty Diaries bei unserem Discord nicht verfolgen, da natürlich mal der klare Hinweis, das solltet ihr tun, ihr solltet in unserem Discord beitreten, um da immer up-to-date zu sein, wie es läuft. Ich bin im Großen und Ganzen auch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich bin ja als Rebuilder gestartet in das Jahr, hatte noch super viele First-Round-Picks im 22er-Draft und auch wenn ich so über im 21er-Draft auch so ein bisschen in Proven Assets investiert habe und ja da schon Picks weggetradet habe, habe ich es nicht geschafft, so über die Offseason hinweg richtig zu einem Contender zu werden, weil einfach die Verkaufsbereitschaft in den anderen Teams nicht da war. Plötzlich hat sich das dann nach Woche 1 eigentlich geändert. Dann bin ich ein bisschen auf Shopping-Tour gegangen und dachte mir, ja, komm, jetzt hat All-In und da kämpfen wir doch mit um den Titel. Und ja, dafür stehe ich eben jetzt halt mit 4-3. Ja, okay da, klar, kann man sagen, ab Woche 2 4-2, aber ja, ich habe auch da schon ein paar Matchups dabei gehabt gegen Teams, die man halt auch schlagen muss, wenn man da vorne angreifen will und sogar eins gegen einen eher Rebuilder verloren. Der hat jetzt nicht schlecht gescored an dem Wochenende, das war okay, aber mein Team scored halt nur einmal über 160 Punkte, was bei einem 10er Lineup mit 6 Point Passing Touchdown, Titan Premium PPA schon machbar ist, das zu überspringen. Das heißt, ich finde schon meine Spieler underperformen ein bisschen im Vergleich zu dem, was ich von ihnen erwartet habe. Teilweise bin ich da, glaube ich, selbst schuld mit der Art, wie ich da aufstelle. Das habe ich schon das ein oder andere Mal jetzt halt richtig in Sand gesetzt. Daher muss ich mich da auch als Manager, glaube ich, ein bisschen verbessern. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an das Potenzial noch von dem Team und freue mich auf die zweite Saisonhälfte. Und bin nicht gewillt, wieder zurückzuziehen im Kampf um die Meisterschaft.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ja, nö, ja. Also ich, wie gesagt, ich sehe mein Team da auch gut aufgestellt und werde da auch im Moment nichts unternehmen, um da irgendwo was aufzubrechen. Und da ist auch der Angriff voll da.
Angriff ist auch die beste Verteidigung. Das ist ganz klar, da gibt es nichts. Und ja, wir können ja mal so ein bisschen jetzt halt auf die Moves vielleicht schauen, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele Trades hast du dabei oder beziehungsweise hast du gemacht mit deinem Team? Bei mir sind es nämlich 4 Stück seit der letzten Aufnahme.
Seit der letzten Aufnahme sind es bei mir auch 4 Stück müssten es sein, ja.
Perfekt. Dann können wir uns doch schön abwechseln.
Jawohl.
Und dann kannst du doch mal mit deinem ersten vielleicht starten.
Genau, ich fang mal mit dem praktisch ältesten Trade an. Der ist irgendwie von Anfang Oktober müsste der sein. Genau, also da habe ich Cole Kmet, also mein Backup-Tight End, junges vielversprechendes Talent. Ich denke auch nach wie vor, war jetzt auch kein Spieler, den ich unbedingt loswerden wollte. Aber einfach, da habe ich mir ein bisschen Tiefe geholt, habe Kmet und einen 2022er Viertrunden-Pick weggeschickt und habe mir dafür Dalton Schultz und Hunter Renfrow geholt. Habe praktisch also aus meiner Sicht den Backup-Tight-End ein bisschen downgegradet, was das Talent und was den Value angeht zumindest. Kann man jetzt mittlerweile sicherlich auch drüber streiten. Der hat schon noch eine gute Wertentwicklung hingelegt. Und habe eben Hunter Renfrow, der zu dem Zeitpunkt noch meiner Meinung nach undervalued war, bekommen, einfach für die Tiefe. Ne? Das war einfach so ein bisschen, mein Team war doch sehr, sehr top-heavy. Den Kader von damals kann man auch im Discord sehen. Unspektakulärer Trade, aber im Nachhinein bin ich damit schon zufrieden.
Hat deine Bench ehrlich gesagt massiv aufgewertet im Nachhinein. Also das war nämlich davor ziemliche Shitshow und Hunter Renfrow ist da wirklich schon, der hat sich gemacht dieses Jahr und ja, ist ein verlässlicher Spieler, den du in Bi-Weeks reinwerfen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, meine Bench sah sicherlich durch die Ausfälle von Devante Parker und Jameson Crowder noch ein bisschen schlechter aus, die jetzt auch wieder fit sind. Also das sind auch durchaus Spieler, die man mittlerweile reinsetzen kann. Und mittlerweile ist mein Team eigentlich schon, auch was Tiefe angeht, relativ erträglich. Aber dazu kommt gleich noch mal der ein oder andere Trade.
Genau, okay. Ja gut, dann mein erster Trade war eben nach Woche 1 schon angesprochen. Ich habe es nach ewigem Graben in der Offseason dann geschafft, den Mixen-Owner-Puppenkiste gar nicht zu überzeugen. Er kam auf mich dann zu, ob ich eigentlich noch Interesse an Mixen habe. Und ja, das war nicht erkaltet. Und ich habe ihm seinen First-Round-Pick zurückverkauft, den ich noch gehalten habe für 22. Habe dazu noch einen weiteren First-Round-Pick draufgelegt. Und Brandon Ayuk, Devante Booker und KJ Osborne. Brandon Ayuk natürlich zu dem Zeitpunkt schon noch wirklich ein hoch angesehenes Asset, würde ich sagen. Der war schon ein First in Superflex wert über den Sommer hinweg und auch noch nach Woche 1. Auch wenn ich schon ein bisschen natürlich Angst bekommen habe, nachdem er in Woche 1 so gar nicht stattgefunden hat und im Doghouse war. Wir haben die ganze Nummer mit Dante Pettis noch frisch im Kopf bei Shanny. Und bekommen habe ich dafür eben Joe Mixon, Jared Goff und Allen Robinson. Dass Allen Robinson jetzt halt sowas von dermaßen reinscheißt dieses Jahr, das war ehrlich gesagt nicht der Plan. Aber da hoffe ich noch auf eine Normalisierung spätestens in 2022, denn ich glaube einfach nicht, dass er verlernt hat, Wide Receiver zu spielen. Sondern die Bears sind einfach ein Problem. Und ja, Jared Goff sah ganz gut aus gegen die Niners. Und da habe ich auf Garbage-Time-Punkte eigentlich gehofft, so ein bisschen über das Jahr hinweg. Und dass er mir durchaus auch helfen kann, solange die Rookies Lance und Fields nicht starten oder verlässlich spielbar sind, dass er mir da aushelfen kann. Der hat mich allerdings dieses Jahr jetzt in den 3-4 Spielen, in denen ich ihn aufgestellt habe, eigentlich nur aufgeregt und mir richtig schön reingeschissen ins Lineup. Daher habe ich gemischte Gefühle, wenn ich den Trade im Nachhinein anschaue. Einerseits ist okay, aber andererseits hätte es durchaus auch besser laufen können für die Spieler, die ich da gekauft habe.
Ja, da habt ihr euch schön beide ein Kuckucksei ins Nest gelegt, ne, gegenseitig Ayuk und Robinson.
das stimmt natürlich, da kann ich dir nicht widersprechen.
Mit falsch geltende Fälschung gekauft, ne? Wie das so ist.
Ja. Das stimmt. Das hätte man, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet zu dem Zeitpunkt, dass das so ausgeht. Aber gut, man muss nehmen, wie es kommt.
Ja, dann komme ich eigentlich zu meinem größten Trade in der bisherigen Saison. Da habe ich Dalton Schultz und Miles Sanders abgegeben, also eben den eben akquirierten Dalton Schultz und Miles Sanders, weil bei Miles Sanders, wir haben häufiger darüber geredet, es ist ein wirkliches Auf und Ab gewesen und jetzt natürlich, dass die Verletzung noch hinzukam, gut, das konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner ahnen, aber ja, das war auf jeden Fall, ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich alle meine Miles Sanders Shares verkauft, zumindest die ich losgeworden bin. Genau, und Dalton Schultz, auch da haben wir auch drüber geredet, auch eher ein Sell High. Und den habe ich eben auch zu dem Zeitpunkt verkauft, eben weil ich dafür dann Corey Davis und James Robinson bekommen habe. Und ja, Corey Davis ist halt der Wide Receiver 1 in der Offense. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe auch ein bisschen mehr von der Jets Offense erwartet im Nachhinein. Auch da, also mit Corey Davis, bin ich alles andere als zufrieden. Jetzt muss man mal sehen, wie es mit dem anderen Quarterback aussieht. Wenn es Joe Flacco ist, dann bin ich eigentlich zumindest mal vorsichtig optimistisch, weil Joe Flacco ist halt zumindest mal solide, was man bei Zach Wilson halt nicht immer sagen konnte. Genau, und dann habe ich halt eben James Robinson bekommen und ich sehe halt schon James Robinson aktuell ein Stück weit vor Miles Sanders in Dynasty, muss ich sagen. Und also zumindest
das von dir zu hören.
Ja, das ist ja ist schon auf jeden Fall ein Zeichen, denke ich. Und ja, das ist einfach so, wir hatten bei den beiden ja schon damals auch mal drüber gesprochen. Beide sind jetzt, stehen jetzt noch für diese und nächste Saison bei ihren Teams erstmal unter Vertrag. Und dann wird man sehen. Wie gesagt, ich bin bei James Robinson mit dem Outlook halt gespannt, gerade weil ich davon ausgehe, dass Urban Meyer vielleicht nach der Saison weg sein wird. Und dann werden halt die Karten in dem Backfield neu gemischt, ob dann ob es dann einen Split gibt, ob Robinson die 1 bleibt, ob es Etienne wird, wird sich dann erstmal zeigen müssen. Und Robinson hat halt jetzt 2 Jahre wirklich gut produziert, gut gespielt und denke, dass er da schon irgendwo sich eine Chance erarbeitet hat. Ne? Also genau, muss man sehen. Und bei Miles Sanders, ja, er wird da schon immer irgendwie die 1A sein, denke ich mal, aber was hat das für einen Wert? Ne? Was für ein Quarterback wird da unter Vertrag stehen? Draften sie vielleicht einen Running Back? Wird man sehen. Also genau, mit dem Trade bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe hier mit James Robinson einen wirklich guten Starter und Corey Davis, ja, ich sag mal, jemanden, der in der Bye Week mal spielen darf, beziehungsweise bei Verletzung.
Genau. Ja. Ja, ich glaube, da ist vor allem das Upgrade von Sanders auf Robinson allein schon für dieses Jahr und Long-Term auch möglich. Du verlierst ja nicht mal was. Also das ist schon gut und selbst wenn Sanders sich da festbeißen kann, es sah ja jetzt wieder gut aus, sah sich leider verletzt, war natürlich blöd, hatte das Backfield gerade irgendwie wieder übernommen so und Gainwell kam weniger zum Zug. Oder bekam weniger Usage und dann passiert jetzt die Knöchelverletzung. Das ist natürlich blöd gelaufen für Miles Sanders, aber ja, unabhängig davon glaube ich auch wirklich guter Deal so für dich. Ich habe noch einen kleinen Deal gemacht, das war sogar am gleichen Abend noch wie der Mixon-Trade. Da habe ich Tyler Heinicke und meinen Second Rounder 2022 verkauft. Und bekommen habe ich dafür James White und Jacoby Myers. Ja, James White, das war schon wirklich der Plan, so den New England Back für ja, Mac Jones da auch zu bekommen. Dem hätte ich eine Running Back 2 Saison in PPR locker zugetraut. War ich wirklich optimistisch, dass er dieses Jahr super Fantasy relevant wird. Und leider hat er sich ja dann an der Hüfte verletzt und das war natürlich daher jetzt ein bisschen ein Fail, sag ich mal. Und ansonsten ist aber auch noch okay, Jacoby Myers, bin ich großer Fan von. Natürlich ist es jetzt so, der wird dir jetzt nicht, keine Ahnung, die Liga gewinnen und so weiter. Aber er ist halt ein solider Spieler, den du aufstellen kannst. Der sieht seine Targets, macht seine Punkte, gerade im PPR schon wertvoll. Irgendwann wird er auch mal einen Touchdown machen und vielleicht habe ich ihn dann sogar aufgestellt. Also ich mag den Jungen ganz gern. Daher fand ich es okay, aber ist natürlich jetzt kein großer Banger, dieser Deal.
Ja, James White hätte halt wirklich ein Value werden können, gerade wenn man bedenkt, was Damien Harris da sich zusammenfumbelt und James White ist halt, glaube ich, der Sohn von Bill Belichick, den er sich immer gewünscht hat. Nein, also genau, also was Running Backs betrifft, ich glaube schon, dass der halt auch, wenn man sieht, was J.J. Taylor und so da so bekommen, ich glaube schon, James White hätte da eine große Rolle gespielt.
Definitiv.
Genau.
Da, aber ja. Steckst du nicht drin.
Nö. Verletzungen sind halt so, ne? Genau, dann habe ich mir am 9. Oktober noch Zach Ertz gekauft, weil ich ja eben Dalton Schultz abgegeben hatte und dann wieder ein Backup-Titan brauchte und Ertz eigentlich schon in Philly die ganze Zeit ganz gut performt hat, also für ein Backup-Titan, der wirklich nur in der Bye-Week von Darren Waller eine Rolle hätte spielen müssen in meinem Team. Genau, war Ertz dann für mich völlig ausreichend, dass er dann natürlich im Nachgang zu den Cardinals getradet wurde, natürlich schon ideal, gerade mit dem Waller-Ausfall, also Ertz echt brauchbar und dafür habe ich abgegeben Trent Sherfield von den Niners. Ich meine, der war einfach Beiwerk in dem Sinne. Aber dann noch hier Jared Patterson, Running Back vom Washington Football Team. Sicherlich auch, da kamen gerade die Gerüchte oder beziehungsweise kamen gerade die Verletzungsgerüchte bei Antonio Gibson auf zu dem Zeitpunkt. Und das war hier sicherlich das, worauf Puppenkiste, mit dem ich auch getradet habe, da spekuliert hat und oder nach wie vor spekuliert. Ich sag mal, vom Tisch ist es ja nicht. Wenn Gibson jetzt mal auf IR gesetzt wird oder sowas, dann kann er für Patterson sicherlich auch einen Drittrunden-Pick bekommen. Und dann denke ich, ist das ein guter Deal für beide Seiten.
Ja, das kann ganz schnell so eine Situation sein wie bei Khalil Herbert jetzt, der genau. für Monty spielt und auf einmal richtig gut aussieht. Wenn Jared Patterson dann auch gut aussieht, dann ist auf einmal was möglich. Daher sind so Insurance-Bags auf jeden Fall spannend. Gerade wenn die jung sind, können die auch in Dynasty relativ schnell dann an Wert gewinnen. Verstehe ich auf jeden Fall für beide Seiten. Ich habe am 22. September, ich bin immer hier, ich ziehe immer nach quasi, so in deine Richtung, mit C. Knopp einen Deal gemacht. Dabei hatte ich mal wieder den Vorteil, dass der Kollege dann sein Team analysiert hat und gedacht hat, hey, nee, also ich komme nicht weit mit dem Ding und ich wollte zwar gewinnen, aber das wird dieses Jahr nichts. Aber ich habe seinen First-Round-Pick 22 gehalten und daher war ich erste Anlaufstelle oder konnte das attraktivste Paket schnüren für ihn. Der hat mir verkauft eben Nuke Hopkins, Austin Eckler, JD McKissick, Manny Sanders und Nyheim Hines. Also ein größeres Paket an gut High-End-Startern und Depth für mein Roster. Und bekommen hat er eben seinen First-Round-Pick, er hat bekommen meinen First-Round-Pick, Jalen Waddle und als Füller, weil ich sie gecuttet hätte, Savon Ahmed, Foster Moreau und Wayne Goldman. Ich muss sagen, Austin Eckler hat genau das jetzt erfüllt, so an Erwartungen, was ich da erhofft habe, mir so ein Top 3, Top 5 Running Back Rest of Season. Nuke Hopkins sieht definitiv nicht so gut aus mehr wie in der Vergangenheit. Da ist einfach das Volume, da ist der Target Share im Moment in Arizona nicht da. Die verteilen mir den Ball ein bisschen zu viel. Das ist eher unangenehm, das zu sehen, aber nichtsdestotrotz habe ich bei Nuke Hopkins keine Bauchschmerzen, wenn ich ihn aufstellen muss. Das ist ganz anders als bei Allen Robinson. Es ist trotzdem eine tolle Offense und vor allem ist es immer schön, wenn man dann Kyler Murray gleichzeitig startet und man hat so den Touchdown-Pass auf Nuke Hopkins und man sackt direkt die 12 Punkte dafür ein. Und ja, JD McKissick ist okay, den starte ich auch ganz gern mal, tatsächlich sogar jetzt langsam relativ selbstbewusst, weil er jetzt schon über 60% Snaps sieht in Washington. Manny Sanders absolut für mich, war da zu dem Zeitpunkt klarer Buy-Low-Kandidat, den ich so ein bisschen rein als Throw-In verlangt habe und darauf spekuliert habe, dass er mir High-End-Wide-Receiver-3-Zahlen liefern kann, Woche für Woche, denn die Air-Yards waren zu dem Zeitpunkt schon da, nur die Produktion noch nicht so. Und ja, Nyheim Hines, ehrlich gesagt, ja, da erwarte ich nicht mehr viel. Geht in Indy nicht besonders was und verlässlich ist es vor allem nicht. Aber kann natürlich relevanter werden, wenn JT irgendwie mal was passiert. Und ja, da war es dann doch relativ einfach. Auch wenn ich natürlich einen sehr, sehr frühen First-Round-Pick 22 aufgegeben habe. Aber das war dann völlig in Ordnung und ich liebe den Deal immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Also es auf jeden Fall ein starker Deal, ne? Da hast du Hopkins und Eckler, die jetzt die Hauptbestandteile waren, schon zu einem guten Preis auch bekommen, ne? Zwei First-Round-Picks und Jalen Waddle, der Rest war auch natürlich so bei
nee, das bei war, wie gesagt, das war, wer ja. gecuttet gewesen. Da habe ich genau. gesagt, hier kommen die drei bekommst du noch mit drauf, weil ja. Aber es waren zwei First und Waddle.
Genau. Und ja, also ich denke, das ist schon ein guter Deal, ne? Also der sich auch, aber auch für beide Seiten eigentlich auszahlen kann oder passt. Und ja, dementsprechend, ja, gut.
Absolut. C. Knopp wird das, wenn er dann an 102 oder 103 dran ist im 22er Draft mit seinem eigenen Pick, würde er sich auch darüber freuen, dass er den dann hat und entweder verkaufen kann oder einen der Top-Prospects dann ja, als Fundament für sein Roster nutzen kann und mal sehen, wo meiner landet am Ende. Da muss man schon auch ganz ehrlich sein. Den habe ich auch später gesehen, als, also, als er jetzt im Moment vielleicht aussieht.
Ja, wird spannend werden.
Ja,
Nicht,
genau.
dass es dir wie den
Dolphins,
Seahawks und
Niners,
Niners geht.
Seahawks.
Ja, genau, allen geht. Alle auf sich selbst gesetzt und alle am
Ja,
Verkacken.
das ist immer ein großer Fehler, auf
Ja.
sich selbst zu setzen.
Ja. Ah,
Genau.
Gott. Ja.
Gut,
Ja.
ja, dann darfst du mal deinen nächsten Deal präsentieren.
Genau, mein letzten Deal, der ist
Oh.
halt nicht so spektakulär, also kann mit deinem nicht im Ansatz mithalten. Da habe ich Cam Newton verkauft, als
Oh
die
ja.
News kam, dass er jetzt geimpft ist und bei den Seahawks irgendwie mit denen im Gespräch war. Und dann habe ich ihn passenderweise an Hawker verkauft, seines Zeichens meiner Meinung nach Seahawks-Fan bei dem Namen.
Ja.
Und genau, habe ihn für einen 23er Drittrunden-Pick an ihn verkauft. Ja, ich sag mal einfach, da habe ich im Prinzip, ich glaube nicht mehr an Cam Newton, der sah sowas von guckt aus und dementsprechend habe ich ihn jetzt dann, habe ich den Roster-Spot freigemacht und dafür dann halt einen Pick eingesammelt. Ja, das ist so ein bisschen, den Roster-Spot kann ich wieder neu besetzen und
Ja,
ja,
absolut.
alles okay.
Verstehe ich. Ich habe, by the way, diese Deals gar nicht mit drin. Ich habe einmal Kellen Mond für einen Third Rounder verkauft. War aber auch aus reinen Roster-Spot-Gründen. Ich habe, den hätte ich ansonsten sonst, also wirklich gern noch länger gehalten. Aber da war der Fehler, nicht aufs Taxi-Squad zu setzen. Zuvor, da hätte ich vielleicht eine andere Graupe lieber ins Roster nehmen können, die ich einfach gecuttet hätte. Ich war da immer so ein bisschen in Schwierigkeiten. Ist mir jetzt nur gerade bei dem Deal eingefallen. Aber ich habe auch noch hier einen. Ich habe eigentlich noch zwei Deals dabei. Stimmt, ich habe den einen, den habe ich hier ganz vergessen reinzupacken. Das ist der neueste. Aber erstmal noch einen anderen. Ich habe am 6. Oktober den MVP Cordarrelle Patterson gekauft. Cordarrelle Patterson hat ja wirklich sein Value gezeigt für Fantasy dieses Jahr. Und ich war da schon wirklich drin, dass er zwar in Redraft zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Sell war, weil klar, wenn du jemanden findest, der für die Touchdowns bezahlt und so, aber in PPR und in Dynasty gerade war er wirklich super billig und ich habe massiv überbezahlt, wurde mir im Nachhinein gesagt, denn das beste Angebot, was der gute Steeler High für ihn bekommen hat, war ein Viertrunden-Pick und ich habe bezahlt für Cordarrelle Patterson, Evan Engram und einen Viertrunden-Pick, Amari Rodgers, Diami Brown und einen 22er Drittrunden-Pick. Also nehmen wir mal die Dritt- und Viertrunden-Picks raus. Diami und Amari Rodgers, so Late Second, Early Third Value im vergangenen Draft gewesen und dafür Patterson und Engram bekommen. Und ich dachte mir einfach, ja, Engram, was auch immer der noch bringen wird, aber ein Third Rounder wäre mir schon noch wert. Irgendwo in Tight End Premium, weil er das Upside an und für sich schon hat, da auch ein guter Starter zu sein, wenn er mal fit ist und die Offense funktioniert. Aber auch unabhängig davon dann einfach Patterson für einen Late Second, das wäre mir in dem Moment einfach wert, wenn ich da mitspielen will. Und auf Running Back ist es so schwierig, Jungs zu finden, die du in PPR verlässlich starten kannst. Und wenn ich den dann bekommen kann für einen Second, dann habe ich zugeschlagen. Und ich stehe immer noch hinter dem Deal.
Ja, war für dich natürlich schon günstig, muss man sagen. Ich glaube, heute könnte man für Patterson noch etwas mehr bekommen. Aber ja, ich muss sagen, ich persönlich für mich, ich hatte ihn auch nicht in dem Sinne so auf dem Schirm, habe das eher für einen Flug gehalten. Aber das hat sich ja ganz gut, ja, etabliert eben, dass er da die Rolle spielt, beziehungsweise auch schon, ich sag mal so, die 1A-Lösung ist auf Running Back und dementsprechend, ja, kann man nichts sagen.
Absolut. Ich verstehe auch total, dass er damals halt den einfach lieber zu dem Preis einfach verkaufen wollte, weil er auch Angst hatte, wenn der jetzt halt wenn der jetzt einen Stinker reinlegt, im nächsten Spiel ist er wieder wirklich gar nichts mehr wert.
Ja, klar.
Und dann bekommt er halt das nicht mehr, ne?
Ja, es ist oft eben, gerade in Dynasty, einfach den Value mitzunehmen, ne? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, sagt man ja.
Jawohl.
genau, und auch gerade bei solchen Spielern, ich sag mal, da ist die Historie ja doch eher, spricht eher dagegen, dass die irgendwie Langzeitwert haben, weil, ich sag mal, irgendwie ein Running Back, Wide Receiver, Returner, Hybrid, über 30 Jahre alt, nie irgendwie was gezeigt. Also, ja, muss man auch mal sehen. Also, richtigen Langzeitwert wird der wahrscheinlich auch nicht haben. Aber, ja, für den Contender jetzt natürlich schon sinnvoll, klar.
Genau. Dann habe ich einen letzten Deal noch, den hatte ich ganz vergessen. Der war der letzte, den ich gemacht habe. Und der war sogar ein bisschen spektakulärer. Da habe ich nämlich den nach Woche 1 gekauften Joe Mixon wieder abgegeben und dafür AJ Brown gekauft. Vom Kollegen Horns ab. Und ja, da habe ich auch sehr gemischte Gefühle, muss ich sagen. Ich mochte ja Joe Mixon. Mag ihn auch an sich immer noch. Da hat mich in den Wochen dazwischen echt massiv aufgeregt und es regt mich auch immer noch auf, dass er bei zu vielen Third Downs wieder vom Feld geht, obwohl die Bengals ja gesagt haben, das machen sie nicht und obwohl er eigentlich seine Targets bekommen hat im ersten Spiel und dann war es ein bisschen eine Flaute und dann dachte ich mir, Mensch, auch wenn es ein Starting Running Back ist und ich glaube dann, dass er so eine, ja, Running Back 1 Performance, auch wenn es am unteren Ende ist, aber dass er das Rest of Season schaffen kann, wollte ich das Talent von AJ Brown kaufen, weil ich da einfach auch großer Fan bin und fand, dass er zu dem Zeitpunkt halt schon stark unterbewertet war und vielleicht auch immer noch ist, ehrlicherweise. Und ja, daher war das gar nicht unbedingt ein Contender-Move, sondern mehr einer, ich warte mal die nächsten Jahre ab und dann glaube ich, dass AJ Brown relativ schnell mehr Wert hat als Joe Mixon.
Ja, Mixon ist halt echt so eine Sache. Also wenn man ihn hat, dann sollte man schon drüber nachdenken, ihn zu verkaufen. Samaje Perine schneidet da oder nimmt ihm da auf jeden Fall einiges an Arbeit weg. Der hatte jetzt, glaube ich, in den letzten 3 Wochen oder vor seiner Covid-Erkrankung und jetzt danach, glaube ich, jeweils irgendwie 12 Touches oder sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht. Und der steht halt auch bei Third Downs auf dem Platz. Also ich habe es jetzt nicht, die Zahlen mir nicht angeguckt, aber der scheint halt der bessere Pass-Protector zu sein. Jedenfalls, was die Meinung des Teams betrifft. Und ich glaube, halt Mixon ist auch angeschlagen. Der war ja raus und beziehungsweise war limitiert und ich glaube, die schonen den halt und das ist halt im Moment ziemlich ekelig. Und wenn Samaje Perine noch irgendwo auf dem Wafer rumgurkt, den auf jeden Fall mittlerweile dann mal einsammeln. Ja, also von daher, ich bin schon auch eher der Meinung, dass man das Mixon ein Sell-Kandidat ist, weil er hat nicht den Floor, den andere gute Running Backs haben. Und er kriegt zwar die Goal-Line-Work, aber das Passing-Game fehlt ihm dann doch häufig. Und dementsprechend sehe ich es halt auch schon so, dass man AJ Brown long-term auf jeden Fall über Mixon haben sollte.
Ja, Mixon, 4 Receptions direkt in Woche 1, absolut positives Zeichen. Genau das gefüttert, was die Coaches im Prinzip übers Jahr oder über die Off-Season gesagt haben und dann eine Reception. Plötzlich in Woche 6. Das war wirklich die erste, nachdem ich ihn getradet habe. 5 Receptions. Ich war am Boden zerstört und dachte mir, Alter, ich bin so ein Loser. Warum passiert sowas immer mir? Aber in Woche 7 direkt wieder die Gegenreaktion und gar kein Target. Ja, es ist schwierig. Und wie du sagst, da hat er jetzt auch nur 12 Runs gegen Baltimore und die Snaps gingen einfach wieder runter oder Snap Percentage geht einfach runter. Die Verletzung spielt rein, aber im Prinzip musst du als Running Back im PPR-Format, um Top-End-Ceiling zu haben, musst du einfach im Third Down verlässlich auf dem Feld stehen. Da gibt es die Targets in der Two-Minute-Offense da drauf sein und das ist Mixon nicht verlässlich und das tut echt weh. Und das, auch wenn er ein cooler Running Back ist und ich glaube auch einfach noch, der ist ja erst 25, der hat schon auch noch seine Jahre vor sich, das passt schon, auf keinen Fall Sell für irgendwas, aber diese Top-End-Season ist uns irgendwie nicht vergönnt, glaube ich.
Ja, und irgendwann wird es halt auch so sein, dass sich dieses Narrativ umkehrt. Bislang hieß es immer Mixen, großes Talent, Workhorse-Rolle und so. Ja. Und enttäuscht jetzt im dritten Jahr in Folge, glaube ich. Und dann ist irgendwann auch...
Ja, das ist ein bisschen hart. Das ist ein bisschen hart. Er ist eigentlich, er spielt eigentlich besser, als man das so denkt. Also zumindest overall. Er war jetzt, er hatte in 18 war er Running Back 10, in 19 war er Running Back 13 nach PPR insgesamt jetzt. Ich habe jetzt hier nicht die Per-Game-Stats, aber und in 21 jetzt ist er Running Back 11 wieder. Also es ist okay, aber es ist halt nicht...
Jetzt frage ich dich, wenn du Joe Mixon die letzten 3 Jahre besessen hast in Dynasty, ja, und ihn aufgestellt hast, warst du zufrieden, wenn du Joe Mixon im Team hast, oder oder warst du enttäuscht? So, und ja, ich denke...
Ne, du bist definitiv enttäuscht, weil auch dieses Jahr, wie ist er jetzt halt Running Back 11? Er hat 2 gute Wochen mit 25 Fantasy-Punkten,
ja,
und den Rest, da hat er 8, 10, 13, 10, 11. Und das reicht nicht. Genau. Das ist einfach Woche für Woche eine Enttäuschung. Und das ist der große Unterschied zu Backs, die auch nicht, weiß hier, DeAndre Swift ist das beste Beispiel dafür. Der hat auch mal eine schlechte Woche drin oder ist jetzt nicht dein ja, Saver der Woche und gibt Touches ab an Jamal Williams und so weiter. Aber der steht halt einfach bei den wertvollen Downs auf dem Platz und hat Targets ohne Ende, Receptions. Und dann ist halt die Frage, was bringt dir Mixon an Wins über so einem, vorhin haben wir gesagt, James White, du kannst einen McKissick nehmen, wenn du den Woche für Woche starten musst, er bindet schon viel Kapital für einen vor allem Rushing Running Back, und das ist, glaube ich, ja, das ist einfach nicht genug, was er da liefert, und er hat die Transformation nicht geschafft zum Receiving Back.
Genau, und er kommt, wie gesagt, kommt jetzt in ein Alter, 25, ist jetzt nicht der Älteste, aber da wird es langsam auch gefährlicher.
Absolut, absolut. Genau, das waren dann so unsere Deals, und ja, unsere Teams sehen dementsprechend ganz anders aus. Vielleicht einmal noch kurz, dein Team war jetzt nicht so wahnsinnig stark mit Rookies oder Fragezeichen besetzt, glaube ich. Aber gibt es so ein bisschen Enttäuschungen oder Overperformer dieses Jahr, die du da in deinem Team identifizieren würdest und die du hervorheben möchtest?
Ja, also im Prinzip Alvin Kamara ist so ein bisschen die ersten Wochen natürlich schon eine Berg- und Talfahrt, kann man sagen, denke ich. Also alles in allem natürlich ein guter Spieler, gar keine Frage, aber teilweise hätte man sich dann schon etwas mehr erhofft. Also hatte auch seine schlechteren Wochen dabei. Ansonsten positiv bin ich auf jeden Fall von Mike Evans und auch Adam Thielen eigentlich angetan. Ich sag mal, die liefern mehr ab, als ich erwartet hätte.
Ja.
Genau, Devante Adams, muss man sagen, natürlich auch immer eine wichtige Stütze. Und ja, Darren Waller natürlich muss man mittlerweile, gerade so wie ich ihn gesehen habe, schon von einer kleinen Enttäuschung sprechen, ganz klar. Aber ich habe da die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Ja, ansonsten meine drei Sorgenkinder oder die Position, die für mich nach wie vor das größte Sorgenkind ist, sicherlich die Quarterback-Position, und angefangen mit Ryan Tannehill, von dem man sicher mehr erwartet hätte, der aber langsam ein bisschen aufdreht, über und dann Daniel Jones natürlich, auch wieder eine einzige Berg- und Talfahrt, also das spiegelt auch ganz gut eigentlich mein Team wieder, jede Woche, man weiß nicht so ganz genau, was man bekommt, also eine Woche bin ich der Topscorer der Liga, die nächste Woche score ich dann halt irgendwie 70 Punkte weniger, also das ist schon so ein bisschen auf einer Seite positiv, ich kann jedes Team schlagen, hat man in der letzten Woche gesehen, gegen die Spielerin, die bislang die meisten Points vor im Jahr, oder die zweitmeisten, will ich nichts Falsches sagen, gewonnen mit 50 Punkten Unterschied, so in der Woche davor mit 15 Punkten Unterschied verloren gegen, ich sag mal, ein Team aus dem Mittelfeld. Das ist so ein bisschen die Story meines Teams. Und
ja, aber ich glaube, overall kannst du bei Daniel Jones, bei dem, was du irgendwie erwartet hast, kannst du nicht von einer Enttäuschung sprechen bei Daniel Jones.
Nein, alles okay, aber ich sag mal, ich habe noch Carson Wentz, der für mich schon eine positive Überraschung mittlerweile ist, also zeigt die Kurve eindeutig nach oben, denke ich. Das ist schon ein Quarterback, an den ich eigentlich auch mehr oder weniger, es gab auch Zeiten, da war es durchaus niedriger, will ich gar nicht schreiben, also ist jetzt nicht derjenige, wo ich jetzt meine Hand für ins Feuer gelegt habe, aber wo ich schon relativ auch viel Exposure zu hatte und das zahlt sich jetzt so langsam auf, der muss natürlich seinen Ruf erstmal wiederherstellen, Wert hat er immer, Trade-Wert ist immer noch nicht so super, aber also zeigt die Tendenz nach oben und dann habe ich, denke ich, mit Tannehill und Wentz da auch meine Quarterback-Kombi gefunden, die mir auf jeden Fall einen soliden Floor gibt. Daniel Jones dann mal, wenn es sein muss, reinwerfen, wenn ich Upside brauche, dann ist das okay.
Ja. Wenn du Upside brauchst und die 5 Punkte auf Quarterback verschmerzen kannst,
dann ja, genau, ist das, das, okay. Das ist halt das, der killt dich dann halt, ne? So
der killt dich dann,
ja. Wie also manch anderer, ich sag mal, Sam Darnold, bestes Beispiel. Den ja, ich gut, glücklicherweise ich, nicht habe.
Ja. Ja, ich habe ja die Probleme Jared Goff und Justin Fields am Roster, die mir, ja, sage ich mal, wenn du die aufstellen musst, dann tut das im Moment schon weh. Jared Goff ist halt overall soweit irgendwie in manchen Wochen halt echt spielbar gewesen. Da erwarte ich ja nicht irgendwie 25 Punkte, wenn ich den aufstelle. Aber halt zumindest, also so an die 20 ran sollten es halt sein. Und das waren halt mal 9, 5 und 8 und 13. Das tut schon weh. Und Justin Fields, da muss ich schon sagen, da habe ich gerade Fantasy-wise schon mehr erwartet am Anfang seiner Karriere, dass da übers Rushing was kommt. Und ja, da fehlt es irgendwie an allem. Er wirft halt kaum Touchdowns. Er wirft den Ball sowieso schon kaum. Aber dann halt auch kaum Touchdowns und am Boden macht er auch nicht viel. Dann wirft er Interceptions. Das machen viele Rookies, da können sie sich alle die Hand geben. Das ist jetzt noch gar nicht das Problem, aber das ist halt in Fantasy quasi nicht aufstellbar. Das habe ich ihn das erste Mal aufgestellt, da hat er gleich mal -2 Punkte gemacht. Das war natürlich, es ist kein gutes Zeichen, wenn du den Spot lieber leer gelassen hättest. Das hilft kann man nicht. Sagen. Und ja, Trey Lance kommt nicht wirklich aufs Feld. Ich glaube, das ist jemand, den kann man dann schon aufstellen. Da bin ich ganz positiv angetan, aber ja, es ist auch da echt schwierig, ehrlich gesagt. Shanny lässt ihn noch nicht starten. Ich glaube schon, dass es ein bisschen Taktik ist auch. Solange er noch nicht fit ist, wird er halt nicht spielen. Und dann glaube ich aber schon, dass er ihn eigentlich loslassen kann. Aber auch da erwarte ich jetzt nicht die Top-End-Fantasy-Production mehr, die ich eigentlich am Anfang der Saison so schon erwartete. Da dachte ich, das ist so das Jalen Hurts-Syndrom. Wird oft schlecht aussehen, aber scored halt trotzdem seine 20 Punkte. Und da muss man sagen, da ist Jalen Hurts unbesiegt darin im Vergleich zu dem Rest an Rookie-Quarterbacks.
Ja, also ich glaube schon, dass Lance auch scoren wird. Wenn er spielen darf und ein paar Spiele Erfahrung hat, dann wird er schon auch scoren. Die Frage ist halt auch, ob er überhaupt großartig aufs Feld kommt. Also das bezweifle ich mittlerweile, wenn ich das mal so sagen soll. Gut.
Ja, Angst habe ich durchaus.
Das Zünglein an der Waage wird da Jimmy sein. Wenn der weiter solche unterirdischen Performances abliefert, dann wird es irgendwann passieren. Aber wenn der nur solide spielt, denke ich, dann werden wir wenig Lance sehen, solange die Saison nicht entschieden ist für die Niners.
Ja, ja. Nee, also das ist so ein bisschen, deswegen ist die Quarterback-Position gerade halt dieses Jahr schon ein bisschen ein Problem für mich. Und ich weiß auch nicht so recht, verkaufst du jetzt einen der Rookies an jemanden, der dir dann einen besseren Quarterback geben kann, würde ich halt wirklich nur mit absoluten Bauchschmerzen machen, weil ich glaube, deren Value ist gerade viel zu weit unten oder deren Marktwert ist, glaube ich, ziemlich weit unten. Und dann tue ich mir schwer damit, so jemanden abzugeben. Und ich werde, auch wenn ich natürlich, mein Team ist im Win-Now, aber ich habe hier eine ganze Menge Spieler drin, bei denen ich glaube, dass die mir auch über das Jahr hinaus gute Punkte bringen. Und daher werde ich es auch da nicht übers Knie brechen wollen.
Ja, gut.
Ansonsten, ja.
Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Ob man dann nicht ein Jahr verschenkt, wenn man da zu sehr an den Spielern festhält. Also,
klar.
Ne, das ist ja auch eine Sache, die wir hier öfter schon gesagt haben. Also letztlich so dieses im Mittelmaß rumdümpeln ist halt immer so ein gefährliches Spiel. Aber dadurch, dass du deinen eigenen Pick nicht mehr hast, ist es also für dich im Endeffekt jetzt auch nicht so so brutal schlimm. Das heißt also, wenn du nachher einen mittleren Pick praktisch kriegst. Du musst jetzt nicht auf, ja, Gedeih und Verderb tanken oder was weiß ich.
Nee, genau. Also ich kann so schon, also nicht so, dass ich das nicht machen würde, aber ich glaube halt, dass im Moment und gerade in der Liga, deswegen hatte ich ja so viele Picks, sind auch viele so gegen Rookies und gegen junge Spieler. Und dann, wenn dann das Ding ist, boah, Justin Fields der, oder Trey Lance, ja, schau dir mal an, die kommen aufs Feld und wenn sie spielen sie scheiße. Hier kannst du, weiß ich nicht, Derek Carr haben dafür. Ja, danke. Aber ja, nein, safe ja, nicht. Also das wäre es mir dann einfach auch nicht wert. Auch wenn mir der sicher ein paar Punkte dieses Jahr bringen würde auf Superflex im Vergleich zu meinen anderen Optionen. Daher mal sehen. Ansonsten positiv überrascht. Also muss ich einfach sagen, Swift liefert halt genau das, was ich immer, also was ich mir erhofft habe, dass er liefern kann. Das ist mega. DJ Moore ist cool, dass der den Schritt gemacht hat, so zu einem echten Alpha-Receiver. Hat jetzt ein paar schwächere Spiele wieder gehabt, aber das ist, das will ich gar nicht mal unbedingt DJ Moore anheften. Da ist halt Sam Darnold wirklich ein massives Problem. Und ansonsten, ja, ich habe halt schon, du hast noch gesagt, du wurdest von Verletzungen bisher verschont. Bei mir ist das ja nicht so ganz der Fall. Da hängen noch, wenn ich mir jetzt die IA anschaue, James White, Michael Thomas, George Kittle, Cam Akers und Travis Etienne rum. Und ja, das tut alles in allem schon weh. Und da mal sehen, ob ich da vielleicht noch einen Move machen kann. Die positiven News bei Cam Akers helfen mir natürlich da jetzt halt bei einem eventuellen Trade von ihm hin zu einem anderen Win-Now-Asset.
Da mal kurz an der Stelle eingehakt, was hältst du davon, dass sie ihn noch in den Playoffs wieder reinschmeißen? Also das ist jetzt eine Mutmaßung, ich glaube es nicht, ne? Das mal davon ab. Was hältst du davon?
Also irgendwie so ganz raus war das ja noch nie, dadurch, dass sie ihn nicht auf die normale IA gepackt haben, was ihn tatsächlich gesperrt hätte. Deswegen gab es ja diese Gerüchte schon da zu Saisonbeginn, als die Deadline verstrichen war, und irgendwo bin ich da, also ich glaube, ich fände es schon gut, als reiner Fantasy-Manager, dass der bevor die Offseason geht, nochmal in einem Spiel zeigt, dass er spielen kann, dass er Volume verträgt und dass er halt nicht im Arsch ist. Und dann mal sehen, was passiert. Ich glaube nicht, dass sie ihn spielen, wenn das Verletzungsrisiko da wäre, dass ihm dadurch noch was passiert. Das glaube ich nicht, dass das passieren würde. Das heißt, ich glaube, wenn er spielt, dann ist er wirklich fit. Und das fände ich schon, also krass, einerseits so, wow, wäre, glaube ich, ein Move, wo alle sich so denken, unfassbar, wie macht der Mann das? Und auf der anderen Seite, glaube, das würde seinem Dynasty Value auf jeden Fall gut tun.
Ja, das mit Sicherheit. Ja, ich weiß nicht, also eine Verletzung, die normalerweise 9 bis 12 Monate zum Heilen braucht und dann auf einmal kommt der nach 5 Monaten zurück. Also das wäre schon...
Wann hat er sich's gerissen? War das im Juli, oder? Oder war es im August?
Ja, irgendwie, ja, muss irgendwo in dem Bereich gewesen sein. Ja, dann ist es, ich sag mal, ein halbes Jahr bis zu den Playoffs ungefähr. Ja,
genau. Ja.
Aber trotzdem, also wäre für mich schon echt natürlich krass vom Zeitraum her. Von daher, also ich bin da tatsächlich nicht der größte Fan von, weil ich weiß nicht. Ich kann mir das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, auch natürlich haben wir schon alles gesehen, Spieler, die sehr gutes Heilfleisch haben und alles, aber weiß ich nicht.
Ja, das ist das Axel Witzel, der ist doch nach 6 Monaten zur EM gefahren, nach dem Achillessehnenriss, ne?
Das, ja, kann sein.
Als über 30-Jähriger, also das ist schon auch krass gewesen. Ich glaube wirklich, dass dieses ganze Achillessehnenriss-Ding ganz schön overhyped ist bei vielen. Da wird zu sehr schwarz gemalt und vielleicht ist es auch einfach mittlerweile anders als vor 15 oder vor 10 Jahren. Und diese Vergleiche dann, ich kann es einfach nicht mehr hören, dieses Deontay Foreman war danach nicht mehr der gleiche wie vorher. Alter, komm, hör auf, ey. Geh weg.
Ja, vielleicht ist es auch so einfach
Studien, dann
vielleicht ist es auch einfach eine individuelle Geschichte. Also ich glaube sowieso, ne, das ist immer so ein bisschen dieses von einem auf den anderen Spieler zu übertragen, finde ich sowieso immer schwierig, weil wir wissen es nicht, ne? Aber gut, ja, alles Spekulationen,
diese Studien, wo dann irgendwie die Sample Size 20 Spieler ist. Ganz ehrlich, sorry. Und dann wird da irgendwie geschaut, wie viel Rushing Yards hatte der davor und danach. Und so. Hey, come on. Ja. Also, ja. Das ist Quatsch.
Die Frage ist halt, ob sie auch dann die O-Line wieder korrigiert oder ob das O-Line bereinigt ist oder nicht. Also, naja, genau. Das ist jetzt, könnte man sicherlich sehr viel drüber spekulieren und reden. Aber heißt letztlich, also buy low bei Cam Akers?
Ja, also ich kann es nicht machen, weil ich habe halt dafür zu viel von ihm schon und ich habe nicht alles abgegeben. Und daher, aber wenn man jetzt nicht so viel Akers Exposure hat, ja, ich glaube schon. Ich bin mittlerweile sehr, sehr positiv wieder bei ihm und glaube, dass der Move jetzt kommen könnte. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass man da so Videos von ihm gesehen hat, dass er schon wieder so gut aussieht und so und einfach da seine Koordinationsdrills machen kann. Das heißt, wahrscheinlich ist der Preis schon wieder hochgegangen.
Ich glaube nicht, dass das jeder auf dem Schirm hat.
Ja, also gerade wenn man im Rebuild ist, warum nicht?
Ja,
also
sehe ich auch so.
Probiert es.
Ja, sehe ich auch so. Gut.
Gut. Ja, vielleicht so, bevor wir jetzt halt, ich weiß nicht, wir können auch einfach mal jetzt darüber gehen und einfach ein bisschen auf den Stand der Liga blicken. Wie gesagt, wir sind auf 5 und 6. Wie sieht es denn im Rest so aus? Möchtest du das mal vorstellen?
Ja, klar. Ich gehe mal einfach von oben durch. Hier Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Und ja, also Sven führt aktuell die Liga mit 7-0 an, hat auch wirklich ein starkes Team, starke Quarterbacks mit Prescott und Herbert, dann, wie gesagt, ein junges, starkes Team auf jeden Fall darum. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das so aufrecht zu erhalten ist, aber im Moment sieht es da für ihn auch ganz gut aus. Von Verletzungen jetzt nicht zu stark gebeutelt und nö, das ist auf jeden Fall, sieht sehr gut aus und auch für eine lange Zeit. Also da könnte sich schon über die nächsten Jahre dann wirklich ein Team gefunden haben, was auch ernst zu nehmen ist.
Auf jeden Fall. Der sieht eklig stark aus.
Ja. Dann haben wir auf Platz 2 Tuska. Da ist es so, das Team ist schon etwas älter und ich denke mal, ja, mit Konsorten wie Brady und
Julio,
Kelsey, genau. Und auch die Tiefe ist nicht so besonders. Also ich denke mal, da sollte eigentlich auch eher das letzte Fenster angebrochen sein, aber dafür auch die meisten Punkte erzielt. Ne? Das muss man hier auch an der Stelle erwähnen. Das ist schon gut und da werden wohl auch die Playoffs drinne sein.
Ja, das sollte gebucht sein. Kann natürlich auch auf jeden Fall damit. Hat Godwin, Hill noch im Lineup zum Beispiel, Lamar. Also das ist natürlich schon auch was da, was man dann für einen eventuellen Rebuild in der anstehenden Offseason oder dann vielleicht nochmal ein Jahr später, je nachdem, was dann auch ein bisschen was Brady macht zum Beispiel, ja, was man dann noch verschachern kann.
Ja, dann haben wir TSA oder TSA, wie auch immer man den Namen ausspricht. Da ist es so, haben wir ein Team, was natürlich sowohl Cooper Kupp als auch Mike Williams hat. Ne? Also zwei richtige Breakout-Kandidaten. Dazu noch Daryl Henderson. Also da lief wirklich, ich glaube, da hat er sich selber nicht träumen lassen, dass es so gut läuft. Khalil Herbert, wenn man das Roster vor der Saison gesehen hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt, oh, könnte knapp werden mit den Playoffs.
Marquise Brown übrigens ist auch dabei.
Ja, genau. Also. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall.
Kadarius Toney, da ist ja wirklich, da hat er jeder overperformed. Das, ja. Das gibt's ja eigentlich gar nicht.
Genau, außer Trey Sermon. Selbst ein AJ Green und auch keine Verletzung. Ja. Also das ist schon auch, ich sag mal, mehr oder weniger ein idealer Saisonverlauf. Mac Jones hat gleich eingeschlagen. Also wie gesagt, das ist, also viel, viel besser geht's kaum, kann man sagen. Also da bin ich mal wirklich auf die zweite Saisonhälfte gespannt, ob er da an 3 bleiben kann. Dann haben wir Horns ab. Hier haben wir deinen ehemaligen Joe Mixon, aber hier haben wir auch Jamar Chase im Line-Up natürlich.
Mann. Gedraftet hat er den an 1.08, nachdem ich mir an 1.07 schön Etienne reingesnackt habe. Das ist immer noch ein Move, den ich hier wirklich, dem ich nachtraue.
Ja, hinterher ist man immer schlau.
Ja, definitiv.
So. Ja. Ja, wie gesagt, und hier haben wir halt
Debo natürlich ein massiver Overperformer.
Ja, man sieht hier eben die Spieler, die dann eingeschlagen haben. Gut, andererseits, Dalvin Cook bislang noch nicht wirklich was gezeigt, ne, oder beziehungsweise das gezeigt, was man von ihm erwartet. David Montgomery verletzt, also durchaus auch ein paar Verletzungsrückschläge, kann man sagen. Auch hier bin ich schon gespannt auf die zweite Saisonhälfte. Bleibt abzuwarten. Ja, aber
das ist schon für mich ein geiles Team, muss ich sagen. Also Cook, Mixon, Edmonds als Running Backs, das mag ich schon auf jeden Fall sehr gern. Und auf Wide Receiver sehr abartig besetzt. Also Chase und Jefferson zu haben, er hat die LSU-Connection im Team, das ist natürlich schon, das gefällt mir richtig gut. Und dann Debo dazu, solange sich der nicht verletzt, wird der auch erstmal nicht weggehen von der Production oder von den Targets. Ja. Daher, das, boah, schon schön.
Dawson Knox sehe ich hier gerade noch, der ist aktuell verletzt zwar, aber natürlich auf Tight End war der auch schon ein guter Performer in der ersten Saisonhälfte. Ja. Also das sieht auch schon gut aus. Matt Stafford natürlich auch, den habe ich ihm letztes Jahr zu ihm getradet. Da traue ich immer noch ein bisschen hinterher, wenn ich gerade auf meine Quarterbacks so gucke.
Ja.
Ja.
Aber genau. Das ist schon ein guter erster Anzug auf jeden Fall. Auch für die bisschen für die nächsten Jahre noch.
Ja, also alles Teams im Endeffekt, die da oben dann auch zurechtstehen, und das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gesagt, dann kommen wir beide auf 5 und 6. Dann,
jawohl,
wenn man dann weitergeht, dann auf Rang 7 kommt dann Hawker, und der hat natürlich Derrick Henry. Das ist natürlich schon gut.
Kyle Pitts.
Und, ja, Derrick Henry und Kyle Pitts, genau. So, und dann wird es schon, ich sag mal, Antonio Brown, ich habe jetzt gerade die News gelesen, der wird wohl vor der Bye-Week nicht mehr spielen, haben die einen neuen, also weil er mit dem Knöchel Probleme hat. Genau, und dann wird es da in dem Team schon meiner Meinung nach etwas dünn, und ich könnte mir vorstellen. Natürlich
Verletzungspech, muss man sagen.
Ja,
das ist natürlich CMC auf IAA und Russell Wilson auf IAA. Das tut weh. Und die Quarterback-Situation mit jetzt noch verblieben ist im Prinzip Teddy Bridgewater.
Ja.
Und sonst, ja, du, der von dir gekaufte Cam Newton, Taysom Hill und darum, das ist schon, das tut weh.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, dann würde ich eher empfehlen, vielleicht in den Rebuild zu gehen. Natürlich schon bitter, natürlich noch Henry gekauft, unter etwas anderen Vorzeichen. Ja, muss man schauen, ob er sich praktisch über Wasser halten kann. Jetzt aktuell 4-3 steht er. Wenn natürlich CMC und Russ zurückkommen, dann kann es halt vielleicht schon doch noch mal was werden. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall Borderline für mich. Playoff-Team.
Definitiv. Und im Nachhinein jetzt nochmal der Deal aufgebracht. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, Junge, was bist du in den im Draft-Hype versunken? Der hat ja Kyle Pitts von mir gekauft im Rookie-Draft und dafür Kittel und Ayuk bezahlt. Und wie absurd teuer war das zu dem damaligen Zeitpunkt?
Ja.
Und jetzt, wenn du mit Kittel und Ayuk ankommst, um Kyle Pitts zu kaufen, da scheucht dich der mit dem Wedel wieder aus der Wohnung raus, du. Das ist Wahnsinn, wie schnell sich das einfach ändern kann. Es sind irgendwie 7 Spiele seitdem gespielt.
Ja, es ist schon, also so oder so, aber das ist ja auch das bei den Trades, ne? Man weiß es hinterher am allerbesten.
Ja. Ja, schon richtig, spannend. Aber da deswegen einfach mal da schon Shoutout auch an den Hawker, da hat er den MyGuy teuer gekauft, dachte ich, und am Ende hat er mich sauber über den Tisch gezogen.
Ja, naja.
Ja. Ja, gut, also Pitts versus Kittel, das sind schon Welten gerade.
Ja, wobei realistisch auch nur, weil Kittel verletzt ist und halt auch underperformed hat oder eigentlich.
Ja, und die Niners Offense komplett scheiße ist.
Ja.
Und broken, muss man sagen.
Ja, dann kommen wir auf aktuell Rang 8 und das ist dann das einzige 3-4-Team. Football-Leben Genau, der hat im Prinzip, ja, ein Team, wo auch extrem viele Spieler hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Ja.
Also Quarterbacks Mahomes und Hurts, eigentlich ein Top-Duo, muss man sagen. Aber ja, Mahomes, gut, für Fantasy geht's
Ja,
eigentlich,
gut,
aber
das war jetzt das eine schlechte Spiel.
ja, für
Davor waren wir
Fantasy,
ja.
wollte ich gerade sagen, alles gut.
Ja.
Und auch allgemein, aber das ist eine andere Geschichte, steht auf einem
Ja,
anderen Blatt.
ja.
Ne? Und ja,
Ja.
Jalen Hurts eigentlich auch solide, aber dann kommen natürlich so Kandidaten wie Calvin Ridley, der
Ja.
dieses Jahr wirklich massiv unterperformt. Antonio Gibson plagt
Ja.
sich mit Verletzungen rum. Miles Gaskin, ja, ich sag mal, nicht der Running Back, wie es einige
Gar nicht
erwartet haben.
verlässlich halt, gell?
Genau, und so zieht sich es eigentlich durchs ganze Team. Deontay Johnson kann man da vielleicht eher noch positiv nennen,
Auf jeden
aber
Fall.
genau, aber sonst ist es halt schon.
Elijah Mitchell, natürlich,
Ja,
der
aber.
hat ein bisschen Glück gehabt, sag ich mal, aber dann halt leider über Verletzungen wieder verloren.
Und was bringt dir so ein Running Back in PPR, ne?
PPR,
Ja,
ne?
also letztlich ein Team, denke ich, was unter aktuellen Umständen. Wahrscheinlich ist es eher nicht in die Playoffs schafft.
Da müsste wirklich jetzt, da müssen Bouncebacks kommen von einigen Spielern und ja, dann geht vielleicht nochmal was, aber es wird schwierig und es darf halt auch gar kein Jalen Hurts Einbruch kommen zum Beispiel.
Genau. Dann haben wir da auch noch auf der Bank Mike Davis, Josh Jacobs, ne, Tyler Boyd, Jalen Reagor. Alles Spieler, ja, Logan Thomas, alles Spieler, die halt, wie gesagt, massiv eigentlich enttäuscht haben.
Ja.
Genau, und dementsprechend, also sehe ich das eigentlich nicht und da sollte man dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, vielleicht in den Rebuild zu gehen. Ja.
Der hat aber keinen First-Round-Pick mehr. Das ist spannend. Mehr weiß ich gar nicht, wo der liegt. Aber das könnte ein wertvolles Asset sein.
Ja, also ich sag mal, wenn er nichts macht, wird er halt irgendwo im Mittelfeld landen. Vielleicht reicht es nachher noch für die Playoffs, aber also bei den anderen
Man muss halt schon
Teams.
sehen, er muss, ja, also die 4 ist schon 2 Siege weg. Das wird hart, glaube ich, in den letzten 4 Spielen doch die Siege und vor allem auch die Punkte halt mit aufzuholen. Und ansonsten, er muss halt schon an uns beiden vorbei. Und dann der Hawker halt, ja gut, das ist nur eine Verletzung davon entfernt, wirklich, natürlich eine Henry-Verletzung davon entfernt, katastrophal zu sein, aber da muss schon viel passieren. Das ist genau der Punkt so.
Genau, ja, dann kommen wir zu Rang 9. Da steht aktuell der Hermann und da, ja, sind einige Spieler im Line-up: Zeke Elliott, Stephon Diggs, Brandon Cooks, Jared Cook, die eigentlich eher auf dem ja, Contender-Team hindeuten.
Keenan Allen.
Keenan Allen, genau. Ja, also wie gesagt, darauf eher hindeuten. Aber ja, ich sag mal, die Tiefe reicht dann nicht so richtig. Und sag mal, da steht jetzt aktuell natürlich sicherlich auch Bye Weeks geschuldet noch und Verletzungen geschuldet, ein Adam Humphries im Starting Lineup. Ja, das ist mit einem Adam Humphries im Starting Lineup solltest du in den meisten Ligen eher nicht die größte Chance haben zu gewinnen.
Ja, und Superflex ist kein Quarterback positioniert und auf Quarterback Case Keenum, weil Derek Carr auf Bye ist, Baker Mayfield wahrscheinlich ausfällt und Zach Wilson jetzt auch noch draußen ist. Und das sind auch an und für sich jetzt nicht die wahnsinnigen Topscorer auf Quarterback. Das heißt, da reißt das halt auch nicht raus. Ich glaube, das Roster hätte ich vor 3 Wochen eingerissen, spätestens.
Ja, und auch jetzt ist ja noch ein guter Zeitpunkt dafür. Also letztlich,
Ja.
ich sag mal, wenn jetzt Diggs wieder am Wochenende gegen Miami gut performt, Zeke Elliott wird man immer los, solange der sich nicht verletzt. Brandon Cooks, ja gut, gegen LA, aber ansonsten da vielleicht auch nochmal die Trade Deadline im Auge behalten. Das, ich sag mal, das wäre jetzt ein Spieler, bei dem es mich nicht wundern würde, wenn der doch noch getradet wird.
Ja.
Genau, Keenan Allen. Also da muss man schon gucken. Bin sehr gespannt, ob er da was macht. Ja, spannend. Und dann kommen wir im Prinzip in den Rebuild-Bereich. Die drei Teams, die jetzt sich so am Ende da auch sammeln, sind alles drei Teams, die sich früher oder später dann für den Rebuild entschieden haben. Und genau, also das sind der gute C-Knorr, Puppenkiste und auch Stealer High. Genau, die drei machen das auch schon. Die haben praktisch ihre wertvollen Assets auch schon verkauft und warten jetzt auf die nächste Saison, auf die Draft-Season ja, genau. Erstmal. Ne? Also genau, und ich denke, da wird da einiges passieren. Die haben auch Draft-Kapital und ja, im Prinzip das, was definitiv man so machen sollte, wenn man da unten steht.
Ja, klar, absolut. Und ja, das, also die machen es absolut, finde ich komplett richtig, dass es, jeder hat jetzt auch seinen First-Round-Pick da bei sich und auch noch andere und das, ja. So kommst du dann auch aus dem Schlamassel wieder raus.
Ja. Ja, genau. Und so viel dazu unserer Ligenanalyse erstmal, ne?
Ja, ich bin wirklich gespannt. Jetzt mal noch ein kleiner Ausblick. Wie sieht denn dein Restspielplan aus? Denn bei mir, boah, da zwickt's wirklich. Ich habe jetzt in meinem 4-3-Record schon ein paar Rebuilder drin, aber allzu viele kommen da bei mir nicht mehr.
Ja, also bei mir ist es eigentlich gemischt. Ich habe drei Matchups gegen Teams, die ich, also wo ich sage, entweder Rebuilder oder Rebuilder to be. genau. So, und die anderen Teams sind dann eben auch gegen die stärkeren Teams aus meiner Sicht. Und das kann auf jeden Fall wild werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft und wie es dann nachher ausgeht. Aber also ich sehe mich nach wie vor in den Playoffs. Ich glaube, mein Team ist gut aufgestellt. Ich kriege jetzt noch Nick Chubb zurück. Und ja, also ich denke, da geht schon was. Auch,
wie gesagt, sehr gut,
was mein Scoring angeht. Wie siehst du dein Team?
Ja, also mein Team sehe ich positiv.
Oder den Outlook.
Nach wie vor. Aber der Outlook, ja, jetzt steht das Duell mit Tuska an. Da hilft es mir ein bisschen, dass Lamar auf Bye ist. Aber andererseits kann sie da auch Matt Ryan jetzt mittlerweile reinwerfen. Das ist ein bisschen problematisch. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm auf Quarterback bei ihr. Und ansonsten, ja, gegen den Highscorer, sage ich mal, da zu spielen, wenn ja, Kelsey, Godwin, Brady eben nicht auf Bye sind, das macht keinen Spaß, aber muss man durch und das wäre ein Momentum-Changer für mein Team, wenn ich da jetzt den Sieg erringen könnte, aber dafür muss man halt auch, glaube ich, mehr als 150 Punkte machen, denn Tuskas Team wird nicht jede Woche so enttäuschen wie in der letzten und zwei in Folge würden mich wundern, daher bin ich jetzt mal so verhalten optimistisch und vor allem eben danach geht es gegen den Hawker, gegen Horns ab, gegen dich, gegen TSA, das sind wirklich 5 Spiele gegen Mannschaften, die alle jetzt unter den Top 7 stehen und das ist nicht einfach. Da bin ich mal gespannt, wie ich da rausgehen kann und also mehr als gerade so in die Playoffs retten, glaube ich, wird nicht drin sein. Ich sehe mich nicht den Six-Game-Winning-Streak jetzt hinlegen. Das wäre, glaube ich, wirklich ja, vermessen, das zu erwarten. Aber mal schauen. Da aus dem Stretch 3-3 rausgehen, dann ist es auch okay. Und dann sollte es gereicht haben. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, mit knapp über 500 am Ende abzuschließen. Entweder 7-7 oder irgendwie zu 8-6 kratteln, dann glaube ich, dann hat es gereicht und dann freue ich mich auf die Playoffs.
Ja, und da kann ja bekanntlich alles passieren. Natürlich eine Playoff-Bye wäre schon auf jeden Fall erstrebenswert. Also auf die schiele ich tatsächlich.
Immer das Ziel als Contender.
Auf die schiele ich tatsächlich noch so ein bisschen. Ich bin jetzt einen Sieg hinter und wie gesagt, gegen die Teams vorher spiele ich auch zum größten Teil noch. Also das wird dann durchaus spannend, zumal, wie gesagt, bislang die Points vor ganz gut mitlaufen. Ja, ich denke, Sven wird die Bye-Week eher nicht mehr zu nehmen sein, aber Platz 2 wäre dann schon auf jeden Fall ein Erfolg. Und dann schauen wir mal.
Da habe ich tatsächlich auch das Problem, neben dem, dass ich bin ja an sich nur ein Spiel hinten dran, das heißt, möglich wäre es ja, aber dann schaue ich mir den Schedule an, der vor mit der Brust ist und dass ich irgendwie auf Tuska zum Beispiel knapp 200 Punkte aufholen muss, Rest of Season. Da muss aber jetzt, ab jetzt muss der Knoten sowas von aufgehen und alles für mich laufen, dann ist das möglich, aber ich sag mal so, auch im Torverhältnis sieht es nicht besonders gut aus bei mir. Und das könnte dann schon auch einen Ausschlag geben.
Ja, gut, dass wir hier keine Trade-Deadline haben. So kannst du dann auch noch, wenn du dann jetzt 3 Spiele in Folge verlierst, kannst du dann dein Team immer noch über den Haufen werfen. Ne?
Ja. Genau. Der kommt aus den Eckler auf einmal wieder auf den Markt.
Ja, dann reserviere ich mir schon mal hier an der Stelle.
Ja. Ja. Genau, so sieht das aus.
Genau, auch vielleicht aber an der Stelle auch ein guter Tipp nochmal für alle, die zuhören. Ja, guckt auch mal wirklich, guckt in euren Schedule, also gerade wenn ihr so Middle of the Pack seid jetzt, guckt auf den Schedule, wie sieht das aus, spiele ich jetzt nur noch gegen die 5 Top-Teams, kann ich es schaffen, ne, habe ich vielleicht die ersten 5 Wochen oder so einfach, oder die ersten, wo sind wir mittlerweile, 7 Wochen einfach Pech gehabt, ja. So ist es scheiße gelaufen, hatte ich Verletzungen, die jetzt vielleicht auch zurückkommen, ne, hatte ich einfach dieses Pech, habe aber viel Punkte gescored. Oder ist mein Team vielleicht einfach wirklich scheiße? So, und da muss ich auch wirklich, für mich muss ich mir eingestehen, okay, wie gesagt, wir hatten gerade eben das Beispiel, wenn ich einen Adam Humphries jetzt im Starting-Lineup habe, dann, ja, sollte ich mir vielleicht überlegen, ob das dann noch passt. Oder ob ich dann eher sage, okay, jetzt ist wirklich die Zeit des Verkaufens gekommen und ich fokussiere mich auf die nächste Saison.
Definitiv. Hatten wir schon mal, ich glaube in Woche 4 oder 5 oder so gesagt, in der Folge, da wirklich einfach evaluieren und auch ehrlich zu sich selbst sein. Ich habe tatsächlich in einer Liga, da stand ich 2-4 vor dem Wochenende, da habe ich so am Donnerstag hatte ich Javonte Williams, obwohl ich Rebuilder bin quasi, ich hatte ihn aus dem Starting-Lineup genommen, weil ich irgendwie so ein bisschen die Liga analysiert habe und plötzlich gedacht habe, hey, ich habe ein paar Spieler hier, wie zum Beispiel Najee Harris, oder Justin Herbert, das sind schon Cornerstones, die produzieren auch jetzt schon und ich habe sau viele Picks und auch gute, sag ich mal, attraktive Spieler wie ein Devonta Smith oder ein Javonte Williams. Vielleicht bekomme ich vor Sonntag 2 Deals hin mit Mannschaften, die wirklich underperformed haben, die an sich eben Spieler wie Diggs, Ridley, Allen vielleicht loswerden wollen und auf die Zukunft setzen und dann hätte ich es aus einem 2-4 raus durchaus nochmal probiert anzugreifen. Aber am Ende ist kein Deal zusammengekommen und dann ziehe ich es halt jetzt durch, weil ich glaube wirklich aus so einem 2-5 raus jetzt nochmal was zu machen, boah, das ist halt ganz, ganz schwierig.
Ja, 2-5 ist für mich so echt borderline, wenn es 2-6 ist, ist es vorbei. Das ist für mich jetzt so gerade, ich sag mal 2-5, da kann man wirklich nochmal alle, also das ist natürlich nicht top und das ist eigentlich schon, ne, also das ist schon 1:12, aber,
also du kannst dir noch eine Niederlage erlauben, wenn dann mit 8-6 kannst du es in die Playoffs schaffen.
Ja, also aber, wie gesagt, geh nicht davon aus, dass du, dass man dann am Ende 6 Spiele in Folge gewinnt.
Genau.
Also davon würde ich niemals ausgehen. Also ein Spiel lässt du eigentlich immer liegen. Gerade jetzt, wir kommen in diese Bye-Week-intensive Zeit. Natürlich, wenn du jetzt in den letzten Wochen schon alle Bye-Week-Spieler durch hast, so wenn du Najee Harris und Zeke Elliott hast, ich kann davon ein Lied singen, dann kann es natürlich sein, aber in der Regel, also damit sollte man nie kalkulieren, dass man alle Spiele gewinnt, weil es kann immer blöd laufen.
Absolut, also ich glaube mit einem Contender bin ich 3-4, das tut schon weh, aber ansonsten bin ich bei allen mit positivem Rekord unterwegs und im Prinzip, ja, es sollte es auch wirklich nicht anders aussehen. Also
ja, ich habe das auch, ich habe auch einen Contender, die stehen alle gut. Ja, ich habe auch einen Contender, der noch negativ steht, aber jetzt auch, glaube ich, eine 2 oder 3 Game-Winning-Streak hat, also 3-4 steht, ne, also ja, ich hab da dann einfach nochmal Kelce gekauft, weil ich keinen Tight End hatte.
Das sind dann die Moves, die man macht.
Ja, das war halt ein kompletter Risikomove, irgendwie in Woche 5, nachdem ich richtig beschissen gestartet bin, hab dann meine beiden First-Round-Picks für die nächsten Jahre weggetradet und habe Kelce gekauft. Viel zu teuer, aber ich wollte mit dem Team halt nochmal angreifen.
Ja, verstehe ich. Übrigens, kurzes Update, ich bin ja mit meinem Super-Mega-Contender 0-3 gestartet, das habe ich mittlerweile zu 4-3 gedreht, da bin ich ein bisschen entspannter mittlerweile. Da habe ich ja dann noch Cooper Kupp und Alvin Kamara teuer gekauft. Das glaube ich hat sich aber ausgezahlt, ehrlich gesagt.
Ja, Nicht kleckern, sondern klotzen.
Ja, safe, Alter. Wenn du, da kannst du für deinen scheiß Value am Ende nichts kaufen, wenn du die, wenn du die Saison als Contender herschenkst und dann der Wert der Spieler selber, dieser Contender-Spieler selber dann abnimmt.
Ja.
Von dem her lieber mal einen rausfeuern.
Vor allen Dingen, genau, und das ist auch, glaube ich, das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, auch dann mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich Picks, junge Spieler in die Hand und verkloppt die, um meinen Contender einfach zu stärken, egal ob ich jetzt da vielleicht ein bisschen überbezahle oder nicht.
Ja.
Genau, weil man hat diese Sicherheit hat man niemals. Also ich sag mal, da gibt es in der Vergangenheit gab so viele Beispiele bei auch bei jungen Spielern, die einfach Wert verloren haben. Nehmen wir nur mal einen Juju Smith-Schuster.
Ja.
Ne? Also die Liste ist ja nun wirklich extrem lang. Und
Brandon Ayuk.
Ja, Brandon Ayuk jetzt natürlich jüngstes Beispiel und wie gesagt, noch und nöcher. Ich sag mal, ich kann mich erinnern, als ein Cortland Sutton in Runde 3 gedraftet wurde im Startup und sich dann das Kreuzband gerissen hat. Das, ja, und wo war er jetzt in der Offseason im Startup? 6. Runde oder sowas vielleicht, 7.
Ja, ja.
So, und genau, und das sind einfach die Punkte. Es garantiert dir nie irgendjemand irgendwas und wenn du auf Sieg jetzt spielen kannst oder ne, also realistisch, dann mach es auch und ja, denke, das ist nochmal so ein bisschen
genau.
guter Hinweis.
Absolut. Schön, passt. Damit sind wir durch unsere zweite Diaries-Folge.
Ja.
Und ich denke, ich bin jetzt schon gespannt auf die nächste, die wir dann wahrscheinlich nach den Playoffs machen, wenn wir einen Champ küren können. Vielleicht unter uns, das wäre natürlich schön. Aber ansonsten gibt es natürlich auch die Props an Tuska, Sven, Horns ab. Wer auch immer es dann wird.
Es kann nur einen geben, Back-to-Back-Champion. Das ist doch klar.
Kampfansagen sind noch da. Wie gesagt, schauen wir mal, wie das dann im Januar ist.
Ja.
Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir den Champion dann zumindest mit einer Wortspende irgendwie live dabei hätten. Also entweder sind wir und wir sind sowieso da oder es gibt einen neuen Gastauftritt vielleicht. Mal sehen,
ja,
was sich da machen lässt.
Genau, das ist doch eine gute Sache. Das wäre doch auf jeden Fall spannend. Ja, genau, vielleicht an der Stelle noch sei noch mal gesagt, also auch für die Jit-Ligen, da werde ich auch immer wieder gefragt und wird mir geschrieben. Ja, da ist im Sommer sicherlich eine Erweiterung wieder in Planung. Mal, wie groß die sein wird, kann ich aktuell noch nicht sagen. Also ich denke mal so, die ein oder andere Liga werden wir schon, oder haben wir schon voll eigentlich. Und da muss ich noch mal in mich gehen, auf wie viel wir da jetzt aufstocken werden. Aber wer da mitmachen möchte, kann mich auf jeden Fall kontaktieren. Da wird dann auch noch mal im Sommer oder in der Offseason noch mal ein Aufruf kommen. Und dann könnt ihr da auch mit dabei sein.
Sehr geil. 5 sind es mittlerweile. Das sei
ja
dazu gesagt.
Genau.
Die 6. ist quasi schon fix.
Ja. Das
so gut wie.
Ja, das und vor allem, was man sagen muss, habe ich jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gesagt, also das Niveau ist echt cool, der Umgang miteinander ist cool und also das macht schon Spaß auch. Das ist jetzt nicht, dass da...
Auf jeden Fall.
Wer weiß was.
Es gab ja kleine Tanking-Vorfälle, die passiert sind. Da gab's, musstest du mal aktiv werden, musstest du mal ein Machtwort sprechen. Das habe ich gesehen, war in allen Ligen, aber das war dann auch cool, du hast es gesagt, das ist einfach nicht geil, da irgendwie seine besten Spieler nicht aufzustellen. Das Witzige war, dass das jemand gemacht hat, der nicht mal seinen eigenen First-Round-Pick hat. Also es war gar nicht so viel, sage ich mal, so viel verkopfter Ehrgeiz dabei, sondern das war wirklich, glaube ich, einfach überhaupt nicht nachgedacht, dass das uncool ist. Und ja, das wurde dann aber auch sofort verstanden und aufgenommen, hey, nee, mach ich nicht mehr. Und klar, alle haben es verstanden. Und das finde ich auch halt lässig und das spricht ja auch für so ein Gesamtsystem.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das, also
genau.
Ich will da auch niemandem Böswilligkeit unterstellen. Ich denke, das war einfach irgendwie ein Missverständnis und wie gesagt,
ne,
alles gut.
Genau, aber an der Stelle auch an alle unsere Hörer. Niemals, wenn ihr im Rebuild seid oder selbst sagt, ihr tankt, das kann man ja sagen, ist okay, aber niemals nicht das beste Line-Up stellen, das man für sich stellen würde, wenn man in einer Redraft-Liga wäre mit dem Roster.
Ja, das finde ich auch immer schwierig. Also letztlich, wenn ihr Spieler habt, dann einfach wegtraden, die
Ja.
euch zu viele Punkte bringen. Ich meine, das Problem kennen wir auch zu gut. Ich habe auch einige Teams im Rebuild und eins hat jetzt auch bescheuerterweise am Wochenende gewonnen, habe ich mich auch drüber aufgeregt. Aber wie
Ja.
gesagt, ist halt, wie es ist. Ne? Ich stelle halt immer, ich probiere immer das beste Lineup aufzustellen. Sicherlich, das mache ich einmal in der Woche. Und dann gucke ich noch einmal drüber, ob ein Outspieler drin ist oder nicht. Und dann
Ja.
kommen da die anderen Spieler rein und das war's. Also das ist jetzt kein Line-up, über das ich 3 Stunden herbrüte. Das mit
Ja.
Sicherheit nicht. Aber nichtsdestotrotz, also es geht auch sicherlich nicht darum, ob ich jetzt den einen Wide Receiver 4 aufstelle oder den anderen Wide Receiver 4. Das mit Sicherheit nicht nur, wenn ich dann Justin Jefferson habe und lasse den draußen, um einen, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel
Adam
ein.
Humphries.
Einen Humphries zu spielen. Genau, das ist natürlich Bullshit und das wird man niemals in der Constitution so vernünftig aufschlüsseln können, weil es einfach schwierig ist. Aber das ist einfach eine Frage, ich sag mal, eine Frage der Ehre und
Genau.
genau, das sollte man einfach nicht machen, weil es einfach blöd ist, nervt.
Ja, und außerdem auch, also ihr müsst, also jeder, der dann mit dem Gedanken spielt, das zu machen, wirklich, das ist, glaube ich, als Rookie auch ganz normal, finde ich, so am Anfang, wenn man so dabei ist, dann nimmt man das auch zu ernst oder ist man da auch zu ehrgeizig vielleicht mal dabei und will halt unbedingt diesen 1-0-1 haben. Aber erstens wird das nicht euer Fantasy-Team auf Jahre hinaus verändern. Ob ihr 101 oder 103 pickt, kann natürlich, macht einen Unterschied, keine Frage. Deswegen versucht man ja auch den 101 zu kriegen, aber es einfach nicht auf diese Spitze treiben, weil zu Ende gedacht bedeutet, dass das am Ende 0 gegen 0 steht, weil beide ihre Lineups freilassen und
Ja.
das ergibt einfach keinen Sinn.
Nee.
Dann führst du das ganze Spiel ad absurdum und in dem Moment würde ein General Manager in der NFL gefeuert. Und ja, das müsste man dann adäquat auch in Dynasty machen. Und das ergibt keinen Sinn. Also ja, daher einfach nicht den Bogen überspannen.
Ja, genau, und es ist immer halt auch noch ein Miteinander. Also irgendwo, ne,
Genau.
man betreibt zusammen ein Hobby und irgendwie. Keine Ahnung, dann spielt es halt vernünftig, ne?
Ja, ich
Es,
glaube,
ja.
das ist was nicht passieren würde, wenn man die anderen sowieso persönlich kennt. Ne? Dann passiert das nicht in der Form. Ich kenne das, weiß ich nicht, so vom Tennis irgendwie, wo ich mit meinen Jungs halt rumhänge. Wenn man da gegeneinander Tennis spielt, dann bescheißt man den anderen auch einfach nicht. Das macht man halt nicht.
Ja, das stimmt schon.
Genau.
Ja, es ist halt, nein, wie gesagt, es ist einfach eine Ehrensache, ne? Und das macht man einfach nicht. Und
Genau.
fertig.
Passt. Super. Gut. An der Stelle hier dein Einsatz, du darfst nochmal Werbung für uns machen.
Ja, genau. Folgt uns gerne bei Twitter, @DynastyFlo, Flo mit PH, dann dir @49er, also 49RFlo, ne, richtig? Genau, und mir Phil81190. Genau, kommt gerne in unseren Discord. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, um die 80 Leute dürften da so sein und da könnt ihr dann auch Fragen stellen, die dann auch mehr oder weniger regelmäßig beantwortet werden. Wir kommen immer ein bisschen drauf an, wie wir Zeit haben, aber auch die Community da ist eigentlich ganz cool. Da wird sich auch untereinander unterhalten, da werden auch zusammen die Nachtspiele geguckt und kommentiert. Besonders
Ja.
wertvoll. Wenn meine Seahawks spielen zum Beispiel oder deine
Ja.
49ers, dann kann sich da schon mal übers Coaching aufgeregt werden. Aber
Ja, eventuell.
genau, also jedenfalls, ja, kommt gerne vorbei, schaut vorbei, genau, hört rein. Ne,
Nice.
schaut rein.
Okay. Super. Dann danke dir für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören und ja, lasst uns Feedback da. Wir freuen uns. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's
Ja,
gut.
bis nächste Woche.